Wir haben diese Freitagabend-Gottesdienste Faith Lessons genannt. Faith Lesson bedeutet so viel wie Glaubenslektion oder Lektionen des Glaubens. Und das wird es auch sein. Es wird nicht nur um das Thema Glauben gehen, aber immer wieder auch um das Thema Glauben. Das Thema Glauben ist so grundlegend, dass wir eigentlich nie genug davon hören können. Ich möchte heute über einen Vers predigen, der das Ganze, wenn du so willst, zusammenfasst. Das Anliegen, die Wichtigkeit des Glaubens zusammenfasst und betont wie kein anderer Vers im Neuen Testament, nämlich Hebräer 11, Vers 6. Wenn du auf unsere Webseite gehst und dort die kleine Unterseite anschaust, der Faith Lessons, dann wirst du auch dort Hebräer 11, Vers 6 finden. Als Motto könnte man sagen, für diese Faith Lessons. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Siehst du, es heißt nicht, ohne gute Werke ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Es heißt nicht, ohne einen Selbstverbesserungsprozess ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Es heißt nicht, ohne dass du dich bemühst und anstrengst, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, sondern es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer sich Gott nähert, wer zu ihm kommt, wer den Weg unter die Füße nimmt, zu ihm zu kommen, wir können zu Gott kommen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt Jakobus. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das ist der absolut kleinste Nenner, wenn du so willst. Wir müssen glauben, dass Gott existiert. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6 nach der Elberfelder Übersetzung. Wenn es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohl zu gefallen, lohnt es sich dann, über den Glauben nachzudenken? Lohnt es sich, über den Glauben zu reden? Lohnt es sich, auch uns selbst zu überprüfen, ob wir diesen Glauben tatsächlich haben? Denn seht ihr, es hat einen Grund, warum wir wieder hier quasi von vorne anfangen. Man könnte sagen, wir fangen hier wieder von vorne an. Das ist Glaubensschule 1.0. Ganz von vorne, kleines ABC, kleines einmal 1, besser gesagt. Gibt kein kleines ABC, gibt ein kleines einmal 1, nicht wahr? Kleines einmal 1 des Glaubens. Warum tun wir das? Warum ist das so wichtig? Weil wir uns gefragt haben, oder ich rede von mir, weil ich mich gefragt habe, haben wir wirklich diesen Glauben, der uns vor Gott wohlgefällig macht? Nun, natürlich haben wir ihn in einer ganz allgemeinen Weise, in einem allgemeinen Sinn, wir sind alle gläubig geworden an irgendeinem Punkt in unserem Leben. Wir haben den Herrn Jesus angenommen, wir lieben Gott, wir gehen in den Himmel eines Tages, wir kommen in die Gemeinde, wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt, all das ist da. Aber ihr versteht ja, in Hebräer 11, Vers 6 wird nicht nur eine Aussage gemacht über diese grundlegendste Ebene, sondern es wird eine Aussage gemacht über unser Leben schlechthin, über unser Leben mit Gott, auch nachdem wir gläubig geworden sind. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich gläubig geworden, also gefalle ich Gott wohl, jetzt brauche ich keinen Glauben mehr. Er hat ja wohl gefallen an mir. Wenn ich einmal gläubig geworden bin, wenn ich einmal gesagt habe, Jesus ist mein Herr, dann hat Gott wohlgefallen an mir. Ja, in diesem Punkt. Er hat wohlgefallen an dir, weil du den Herrn Jesus angenommen hast, zu ihm Herr gesagt hast. Aber hat er auch wohlgefallen, kann er auch wohlgefallen an dir haben in den anderen Bereichen deines Lebens? Wir wissen ja, das menschliche Leben besteht aus mehr als nur dem Religiösen. Wir sind nicht nur Geist, obwohl der Geist eine sehr wichtige Stellung und Funktion innehat. Aber ich weiß noch sehr genau, wie ich nach circa 3 Monaten des Glaubenslebens gemerkt habe, stopp, ich bin immer noch hier auf der Erde. Und die Versuchungen, denen ich gerade entronnen war, fingen wieder an, interessant zu werden. Auf einmal. Die Probleme, denen ich scheinbar entronnen war für eine gewisse Zeit, weil sie mich schlichtweg nicht mehr gekümmert haben, waren auf einmal wieder da, waren auf einmal wieder real. Die Fragen bezüglich meiner Zukunft waren auf einmal wieder da, sie standen auf einmal wieder im Raum. Sie verlangten nach Antworten. Die Bedürfnisse, Die Ziele, die Hoffnungen, die Fragen, die Zweifel, auf einmal waren sie wieder da. Natürlich unter einem neuen Aspekt, unter neuen Gesichtspunkten. Natürlich nicht mehr so bohrend und hoffnungslos und aussichtslos wie vor meiner Bekehrung. Aber dennoch, sie waren wieder da. Sie verlangten nach Antworten. Und ich verstand lange nicht, dass ich meinen Glauben, genauso wie ich meinen Glauben eingesetzt hatte für Bekehrung, damit Jesus in mein Leben kommen konnte und ich errettet werden konnte, dass ich meinen Glauben jetzt einsetzen musste für jeden einzelnen Bereich meines Lebens. Aber genau darum geht es. Genau darum geht es. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir irgendjemand früher gesagt hätte, dass es so ist. Man hat immer nur gesagt, ja, du musst halt mit Jesus leben. Du musst halt den Herrn Jesus fragen. Du musst halt Gott, den Vater, fragen. Du musst halt beten. Du musst halt Gemeinschaft mit ihm pflegen. Aber man hat mir nicht gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Gott kümmert sich nicht um deine Unwissenheit, wenn du etwas gegen deine Unwissenheit unternehmen könntest. Deine Unwissenheit ist für ihn keine Entschuldigung. Er sagt nicht, ja, der arme Tropf. Es sagt ihm ja niemand, deswegen gebe ich es ihm halt einfach so, was er braucht. Ich gebe ihm die Antworten einfach so, er hat zwar keinen Glauben, er redet Zweifel den ganzen lieben langen Tag, er verhält sich wie ein Heide, obwohl er sich ja bekehrt hat. Aber niemand sagt ihm, dass er glauben muss. Niemand sagt ihm, dass er mit Glauben zu mir kommen muss, um Antworten zu erhalten für sein Leben. Also gebe ich ihm halt die Sachen einfach so. Ich kann ja nicht warten, bis er irgendwann mal in eine Gemeinde geht, wo ihm das gesagt wird. Oder selber draufkommt oder eine Bibelschule besucht, wo ihm das gelehrt wird und so weiter. Gott ist nicht so. Wisst ihr, Gott ist unbestechlich. Das ist etwas, kannst du dir merken, wenn du dir noch nichts aufgeschrieben hast heute Abend, dann schreib dir das auf. Gott ist unbestechlich. Gott ist absolut unbestechlich und handelt ohne Ansehen der Person. Warum war das Volk Israel 400 Jahre lang in Gefangenschaft, obwohl sie den Bund mit Abraham hatten? Obwohl sie den abrahamitischen Bund hatten, der ihnen eigentlich Freiheit, Wohlstand, Gesundheit, Sieg, Reichtum und so weiter verhieß, weil sie ihn nicht wussten. Sie wussten diesen Bund nicht. Sie wussten die Inhalte des Bundes nicht. Und eigentlich warteten sie auf jemanden, der kommen würde, um sie neu an diesen Bund zu erinnern. Das war Mose. Aber es dauerte 300-400 Jahre, bis dieser Mose kam. Und so lange waren sie Sklaven. Du wirst so lange ein Sklave sein, wie du bestimmte Dinge nicht hörst, nicht weißt und demzufolge nicht danach handeln kannst. Ja, aber was ist das für ein Gottesbild, Pastor Manfred? Es ist das Gottesbild eines unbestechlichen, gerechten Gottes, der ohne Ansehen der Person handelt, gemäß seinem Wort. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ob du nun nicht weißt, dass es diesen Glauben braucht oder diesen Glauben nicht haben möchtest, spielt keine Rolle. Lasst uns verschiedene andere Übersetzungen anschauen dieses Verses und ein bisschen über ihn sinnieren, ein bisschen über ihn nachdenken. In der Albrecht-Übersetzung, Ludwig Albrecht, Bibelübersetzer, Deutschland, letztes Jahrhundert, Anfang letztes Jahrhundert. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er da ist. Die Betonung liegt auf der Existenz Gottes, auf der tatsächlichen Anwesenheit, Verfügbarkeit Gottes. Dass er da ist und dass er denen, die ihn suchen, ihre gebührende Belohnung gibt. Mit anderen Worten, wozu brauchen wir den Glauben? Wir brauchen den Glauben unter anderem dafür, damit wir eine gebührende Belohnung bekommen. Wir sind so gebaut, wir sind so gemacht, dass wir eine Belohnung haben möchten. Wir sind auf Lohn aus. Glaube nie irgendwelchen frommen, feinsinnigen Menschen, die dich davon überzeugen möchten, dass es besser ist, Gott zu dienen, ohne einen Lohn zu erwarten. Glaube ihnen nicht. Das ist ein Fehlschluss, ein humanistischer Fehlschluss. Solche Leute wollen geistlicher sein, frommer sein als Gott selbst. der uns so geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen innerhalb eines Belohnungssystems. Wir funktionieren so. Wenn du keine Aussicht hast auf irgendeinen Lohn, dann wirst du nicht zu Gott kommen. Der allereinfachste, grundlegendste Lohn deines Zu-Gott-Kommens war deine Errettung. Du hast es irgendwie für nötig gehalten, errettet zu werden, nicht wahr? Also ich war an einem Punkt damals, ich wusste, entweder Errettung oder Verzweiflung. Ich hätte mir nicht mehr selber helfen können, ich war kurz vor dem Verrücktwerden. Das war also bereits mein Lohn. In dem Moment, wo ich Gott suchte, wo ich zu ihm kam, wo ich glaubte, dass er ist, wurde er mir ein Belohner. Und zwar bekam ich die gebührende Belohnung für das, was ich geglaubt hatte. Ich glaubte, dass Jesus mich retten kann. Und genau das bekam ich als Lohn. Im gleichen Moment. Ich rief den Namen Jesus an und sofort kam Jesus in mein Leben. Er zögerte keine Sekunde. Nicht eine Sekunde zögerte er. Ich hatte also meinen Lohn. Und auch dieses Prinzip, dieses System hört niemals auf. Bezieht sich nicht nur auf die Bekehrung. Ja, aber was willst du denn noch mehr Lohn haben als das ewige Leben? Was willst du denn noch mehr Lohn haben als die geistlichen Segnungen? Pastor Manfred, bitte, sei doch nicht so diesseitig materialistisch. Bin ich nicht. Ich versuche nur, möglichst erfolgreich zu leben, möglichst gesegnet zu leben, hier auf dieser Erde als Botschafter an Christi Stadt. Und möchte dabei eine gute Falle machen. Und dem Herrn glauben dafür, dass er mich diesen Weg begleitet und führt und mich gut aussehen lässt dabei. Und wenn ich das glaube, bekomme ich genau das als Lohn. Wofür suchst du Gott? Suchst du ihn? Wisst ihr, Uneigennützigkeit in solchen Dingen ist nicht angebracht, ist völlig fehl am Platz. Wir kommen zu Gott. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es so in bestimmten Kreisen so einen Spruch, wir sollen nicht die Hand Gottes suchen, sondern sein Angesicht. Wie wenn sich diese Dinge ausschließen würden. Oh, wir suchen nur das Angesicht Gottes, das heißt, wir suchen nur die Gemeinschaft mit ihm, wir sind nur gerne mit dem Papa zusammen. Selbst wenn Gott dann seine Hand ausgestreckt hat, um diese Leute zu segnen, haben sie es nicht angenommen. Weil sie haben ja nicht die Hand Gottes gesucht, sondern nur sein Angesicht. Gell, Jeremy, Kinder suchen nicht nur das Angesicht ihres Vaters, stimmt's? Sondern sie suchen manchmal auch die Hand, die an die Brieftasche geht und ein bisschen Geld locker macht zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen. Das ist also ein Aspekt, der hier enthalten ist und auf den wir noch einmal zu sprechen kommen. Auch ich möchte ihn nur einfach nur kurz angerissen haben. In der Amplified Bible, der englischen, da sind viele Details drin. Ich lese den Vers einfach mal vor. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is a rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Zwei Dinge, die hier betont werden, insbesondere. For whoever would come near to God must necessarily believe. Der muss glauben. Die Amplified Bible fügt hier ein necessarily, das heißt so viel wie notwendig oder notwendigerweise. Wenn du hier ins Griechische gehst, wirst du sehen, dass dieses Müssen eine Notwendigkeit beschreibt, die in der Natur der Sache liegt. Mit anderen Worten, es geht nicht anders. Hebräer 11, Vers 6 ist nicht eine Bedingung, die Gott setzt, um uns zu schikanieren. Sondern weil er ein Glaubensgott ist, weil er selbst aus Glauben lebt, weil er selbst im Glauben lebt, weil er selbst alles aus Glauben getan hat, was er jemals getan hat, ist es nicht anders möglich, ihn zu erreichen. Willst du eine Insel im Ozean erreichen, dann musst du dort entweder mit dem Schiff hinkommen oder mit einem Hubschrauber dort landen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Du kannst nicht dorthin schwimmen. U-Boot wäre auch noch möglich. Also entweder Seeweg oder Luftweg. Es ist eine Notwendigkeit, die in der Natur der Sache liegt, dass du eine Insel nur auf diesen beiden möglichen Wegen erreichen kannst. Und so ist es eine Notwendigkeit in der Natur der Sache, dass wir Gott nur im Glauben erreichen können. Wir müssen im Glauben zu ihm kommen, wenn wir etwas von ihm wollen. And that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Ernstlich und eifrig ihn suchen. Und das ist ebenfalls eine Betonung, die im Griechischen vorhanden ist. Das Wort für suchen betont diese beiden Aspekte. Es ist nicht einfach nur suchen, so im Sinne von, ja, gehen wir mal schauen, ob es Pilz hat jetzt. Weiß nicht, ob es jetzt schon Pilze hat im Wald, wahrscheinlich schon. An manchen Stellen, und nachdem es geregnet hat, hat es Pilze. Gehen wir mal schauen, ob es Pilze hat. Oder du gehst auf den Markt und schaust, ob es frische Fische gibt. Du suchst es nicht existenziell. Du suchst es nicht ernstlich und du suchst es nicht fleißig, denn du kannst auch ohne Fische leben und du kannst auch ohne Pilze leben. Hier ist von einer Art von Suche die Rede, die so entschlossen ist, dass sie diese Sache unbedingt erreichen will. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen Gott ernstlich und eifrig oder fleißig suchen. Ich liebe diese Übersetzung. Wir neigen dazu, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wenn wir unsere Lieblingsübersetzung, hier habe ich eine Elberfelder Übersetzung, wenn wir die ein paar Mal gelesen haben, wenn wir bestimmte Verse kennen, in dieser Bibel, aus dieser Übersetzung, dann haben wir es so oft gehört und es ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir gar nicht mehr merken, was eigentlich gesagt wird. Wenn du das Wort suchen richtig verstehst, dann genügt das im Grunde genommen. Aber weil wir dieses Wort suchen eben nicht mehr wirklich verstehen als das, was es ist, muss uns manchmal jemand sagen, aber bitte fleißig und eifrig und ernsthaft. Sonst hilft's nichts. Im Grunde genommen ist Suchen etwas Ernsthaftes und Fleißiges. Aber wir kennen eben auch eine andere Art von Suchen. So nach dem Zufallsprinzip. Wenn ich gehe ab und zu über Flohmärkte, gehe ab und zu in Brockenhäuser. Ist mir was Witziges passiert kürzlich einmal. Da gibt's da bei uns im Quartier auch ein Brockenhaus. Und da bin ich da mal reingegangen, weil ich dachte, ja, mal gucken, was der so hat. Ich suchte etwas, aber nichts Bestimmtes. Ich suchte wirklich nichts Bestimmtes. Und da kam der Eigentümer dieses Brockenhauses auf mich zu und fragte mich, was suchen Sie denn? Und ich musste wirklich ehrlichen Herzens und mit Überzeugung sagen, nichts Bestimmtes. Er konnte mir kaum glauben. Er wollte mir nicht glauben, denn wahrscheinlich wusste er, jemand, der nichts Bestimmtes sucht, wird auch nichts kaufen. Tatsächlich hatte ich nicht einmal die Absicht, irgendetwas zu kaufen. Ich wollte einfach nur schauen, was er hat. Ich bin überzeugt, ihr kennt diese Art von Suchen auch. Das kannst du in einem Brockenhaus machen oder bei einem Flohmarkt, aber bitte tu das nicht mit Gott. Mal schauen, was Gott so im Angebot hat heute. Kommst vor seinen Thron der Gnade, ja? Bist versetzt in himmlische Bereiche mit Christus. Und jetzt schaust du dich mal ein bisschen um, bist wie ich, der ich da durchs Brockenhaus ging und nichts Bestimmtes suchte. Und ich sah so einiges. Da hatte da irgendeine alte Endstufe stehen aus den 70er Jahren, für die er viel zu viel Geld wollte und ein paar alte Lautsprecher. Eine Polaroid-Kamera, von der ich ihm sagte, dass es keine Filme mehr dafür gäbe. Und so weiter. Einiges, was mich interessierte, aber nichts, was ich gekauft hätte. Kann es sein, dass wir manchmal so durchs Reich Gottes gehen? Nur mal schauen. Was suchst du denn? Ein Engel kommt auf dich zu und fragt dich, was suchst du? Nichts Bestimmtes. Ich weiß es nicht. Ich schaue nur mal ein bisschen. Diesen Spruch haben wir alle drauf. Amen. Wenn irgendeine penetrante Verkäuferin auf uns zukommt, im Kleiderladen, kann ich ihm helfen? Nein, ich schaue nur. Ich kenne das auch auf Englisch, ja. In Amerika, wenn wir da durch die Läden gehen, kommen die Leute auch. Die sind ja besonders. Die amerikanischen Verkäuferinnen und Verkäufer sind ganz besonders. Sie sind nicht besonders penetrant, aber sie sind besonders freundlich und hilfsbereit. Du kannst ihnen kaum etwas abschlagen. Die würden dir alles verkaufen, egal ob du es brauchst oder nicht. Ich sage dann immer gleich so ganz distanziert, just looking, just having a look. Okay. Aber wenn wir im Reich Gottes so handeln, werden wir nichts bekommen. Und ich glaube, das ist ein Aspekt unseres Glaubens, den wir neu kultivieren müssen, nämlich die Dinge, die wir angeblich suchen oder die wir vorgeben zu suchen, eben wirklich haben zu wollen. Wirklich haben zu wollen, wirklich zu suchen, fleißig, eifrig und ernsthaft. Nur dann wirst du etwas bekommen. Ich hätte diese Polaroid-Kamera kaufen können aus den 60er Jahren, wenn ich sie gewollt hätte, für 40 Franken oder was sie gekostet hat. Ich wollte sie nicht. Wahrscheinlich liegt sie immer noch dort. Was willst du von ihm? Ein Punkt, warum ich glaube, dass unser Glaube manchmal oder oft nicht funktioniert, ist, dass wir so unentschlossen sind. Und es sind ja gute Dinge da im Reich Gottes, die eigentlich erstrebenswert wären, die wir schon gerne hätten, wir wissen aber nicht, ob wir sie uns leisten können. Und ich kann dir eins sagen, du kannst dir alles leisten, was es im Reich Gottes zu holen gibt. Du kannst dir all das leisten. Nicht, weil es keinen Preis kostet, es kostet einen Preis, sondern weil du bereit bist und fähig gemacht bist, diesen Preis zu bezahlen. Gott hat nicht Dinge herumstehen in seinem Reich mit einem Preisschild dran, das nicht gerechtfertigt wäre. Ich meine, im Brockenhaus kann es dir passieren, dass jemand nicht weiß, was eine Sache wert ist und sie deswegen zu teuer oder zu billig anschreibt. Aber im Reich Gottes wird es nicht so sein. Die Dinge haben genau ihren Preis und dieser Preis ist gerechtfertigt. Und ein Preis, ein Grundpreis, der für alles zu bezahlen ist im Reich Gottes, diese Dinge müssen wirklich gewollt werden. Die Bengel-Übersetzung, Johann Albrecht Bengel, bestätigt das. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, sich wohlgefällig zu halten, denn Glauben muss der, so zu Gott hinzutritt, dass er es ist und die, die ihn recht suchen, ihn zum Belohner bekommen. Recht suchen. Die Message-Übersetzung ist eine sehr freie, umschreibende englische Übersetzung. Sie sagt, it's impossible to please God apart from faith. Also getrennt vom Glauben, ohne Glauben, ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. And why? Warum? Because anyone who wants to approach God must believe both that he exists and that he cares enough to respond to those who seek him. Eine sehr freie Übersetzung, das Wort Belohner kommt hier nicht mehr vor, sondern es heißt eigentlich, dass ihm das Anliegen wichtig genug ist, dass er reagiert auf die, die ihn suchen. Kannst du dir vorstellen, dass du Gott wichtig genug bist, dass er darauf reagiert, wenn du ihn suchst? Dass er dir also ein Belohner wird. Und was die Message-Übersetzung hier besonders betont, ist eben, er muss beides glauben. Nicht nur, dass Gott existiert, sondern auch, dass er ein Belohner sein wird, denen, die ihn fleißig suchen. Ich möchte euch auch meine Übersetzung noch vorlesen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer sich Gott naht, muss zwingend glauben, dass er ist und sich denen, die ihn eifrig suchen, als Belohner erweist. Nun, was ist der Lohn, den wir erwarten können von Gott? Welchen Lohn gibt er uns? Einerseits das, wofür wir gekommen sind, das, wonach wir trachten. Aber wir können es noch ein bisschen allgemeiner formulieren, wir wollen es ein bisschen allgemeiner anschauen. Und dazu möchte ich mit euch die Textumgebung von Hebräer 11, Vers 6 ein bisschen anschauen. Denn hier sehen wir ja, worauf sich das Ganze beziehen muss. Ab Vers 4. Im Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Durch ihn empfing er auch das Zeugnis, gerecht zu sein, indem Gott seine Gaben bestätigte. Und durch diesen redet er noch, obwohl er gestorben ist. All das, was hier über Abel gesagt wird, ist ein Lohn seines Glaubens. Im Glauben, also durch Glauben befähigt, brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Die Tatsache, dass Abel Gott ein Opfer darbringen konnte, das diesem wohlgefällig war, wie war das möglich? Nicht, weil Abel ein Günstling Gottes war. Verabschieden wir uns von dieser Vorstellung vollkommen und für immer. Abel und niemand sonst, der Gott jemals gefallen hat, war ein besonderer Günstling Gottes. sondern, wie es hier heißt, im Glauben. Durch Glauben, infolge seines Glaubens, konnte er Gott ein Opfer darbringen, das diesem wohlgefällig war. Und es war nicht nur, weil er ein Schaf brachte und kein von den Früchten des Erdbodens brachte und das eine bestimmte Symbolik hat. Es war nicht nur deswegen, sondern weil er Gott dieses Schaf in einer bestimmten Weise, mit einer bestimmten Haltung darbrachte, nämlich im Glauben. Gott, nimm du dieses Schaf als Stellvertreter für mich. Abel wusste im Glauben, eigentlich hätte ich den Tod verdient, aber ich schlachte dieses Lamm, um es Gott zu geben. Das war sein Glaube. So etwas kannst du nur im Glauben tun. Was war das Problem von Kain? Kain wusste das nicht. Kain dachte, ich rackere mich ab. Ich arbeite etwas, ich tue ein Werk. Und zeige Gott, was ich kann. Das ist kein Glaube. Das ist, wenn du so willst, Freimaurerei. Kain war der erste Freimaurer. Also die Freimaurer führen ja ihre Entstehung, ihre Herkunft sehr weit zurück. Das tun sie selber. Ich weiß nicht, ob sie es bis Kain machen. Na, wahrscheinlich nicht. Naja, ziemlich negativ. Aber irgendwo ziemlich weit zurück führen sie ihre Abstammung, ihre Berechtigung auch. Im Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Durch ihn empfing er auch das Zeugnis, gerecht zu sein. Obwohl, du kannst etwas im Glauben tun und trotzdem nicht den Lohn bekommen davon, wenn du den Lohn nicht im Glauben nimmst. Was war sein Lohn? Das Zeugnis, gerecht zu sein. Warum gibt es so viele Christen, die herumlaufen und nicht wissen, dass sie gerecht sind? Weil sie es nicht im Glauben annehmen. Eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Sie glauben an Christus, sie kommen mit leeren Händen zu ihm, sie versuchen gar nicht, Gott etwas zu bringen. Sie sind demütig, in Anführungszeichen, aber sie glauben nicht, dass Gott sie gerecht spricht. Sie gehen nicht so weit zu glauben, dass sie Gottes Gerechtigkeit sind in Christus Jesus. Sie tun das nicht im Glauben und deswegen haben sie kein Zeugnis, gerecht zu sein. Es ist also ein Lohn des Glaubens, wenn wir wissen und überzeugt sind, ich bin gerecht. Indem Gott seine Gaben bestätigte und durch diesen redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das ist vielleicht, wenn du so willst, für uns oder aus unserer Sicht fast der größte Lohn, den Abel hatte, nämlich, dass sein Zeugnis heute noch redet. In vielen, vielen, vielen Kindergottesdiensten ist immer wieder von Abel die Rede. In vielen Predigten ist immer wieder von Abel die Rede. So auch heute Abend. Amen. Wir reden heute noch von Abel. Sein Zeugnis redet immer noch. Warum? Weil er dafür geglaubt hat. Du könntest sagen, Abel hat sich selbst ein Denkmal geschaffen, in Anführungszeichen. Er hat sich selbst unvergesslich gemacht für alle Generationen durch sein Glauben. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo so diesen Ewigkeitsdrang hat. Wir alle wollen unsterblich sein, nicht nur im Sinne des ewigen Lebens, sondern auch, dass Generationen nach uns noch ein bisschen an uns denken mögen. Und ich sage dir eins, ich bin nicht zufrieden, wenn nur meine Enkel sich dann irgendwann noch an mich erinnern können. Mir genügt das nicht. Ich möchte eigentlich etwas geschafft haben, nicht im Sinne von Werken, ihr versteht mich richtig, ich möchte etwas gewirkt haben in diesem Leben, Gott durch mich, das Bestand hat über Generationen. Und es gibt zwei Wege, dies zu erreichen. Entweder durch eigene Kraft und Anstrengung und Vortrefflichkeit im menschlichen Sinne, das ist wieder die Freimaurerei. Viele große Geister waren Freimaurer. Du findest wahrscheinlich kaum größere Künstler, Staatsmänner, Politiker, also es waren fast alle Freimaurer. Es ist frappant, was für Leute Freimaurer waren. Sie haben also diesen Weg gewählt, um unsterblich zu werden. Aber dann gibt es den anderen Weg, nämlich den Weg des Glaubens. Du kannst dich im Glauben unvergesslich und unsterblich machen. Und das ist es, was wirklich bleibt. Ich meine, wenn du mich fragst, wer ist wichtiger, Churchill oder Abel, kann ich dir schnell sagen, Abel. Abel ist für mich viel, viel wichtiger als Churchill. Churchill hat seine Rolle gespielt in der Geschichte und er hat eine wichtige Rolle gespielt für eine Zeit lang. Aber Abel, Abel war ein Vorläufer auf Christus hin. Das ist viel wichtiger. Der erste Märtyrer, der erste, der für seinen Glauben starb. Vers 5. Im Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, deshalb, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott wohlgefallen habe. Wohlgefallen habe. Das ist ein sehr interessanter Vers. Welchen Lohn hatte Henoch für seinen Glauben? Einerseits, dass er Gott wohlgefallen hat, aber auch, dass er entrückt wurde. Im Glauben wurde Henoch entrückt. Mit anderen Worten, das war nicht ein souveräner göttlicher Akt, sondern Henoch wandelte so sehr mit Gott, dass Gott nicht mehr anders konnte, als ihn wegzunehmen. Erstaunlich. Und in dem ist er eigentlich ein Vorläufer, ein Vorbild geworden für die Gemeinde, die entrückt werden soll. Tja, so eine Sache mit der Entrückung. Manche glauben daran, andere glauben nicht. Und manche möchten glauben, zweifeln aber trotzdem. Glaube an die Entrückung. Möchtest du dabei sein bei der Entrückung?
Amen.
Dann glaube daran. You better believe it. Wenn du da irgendwelche Zweifel hast, sei es aus wissenschaftlichen Gründen oder warum auch immer, dann könnte es ein Problem geben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und ein Lohn des Glaubens ist Entrückung, wie wir hier sehen. Ja, Pastor Manfred, willst du jetzt damit sagen, Gott macht die Entrückung der einzelnen Gläubigen davon abhängig, ob sie an die Entrückung glauben oder nicht? Natürlich. Entrückung ist doch kein souveräner Akt in diesem Sinne, dass sie einfach über alle kommt. Da herrschen völlig falsche Vorstellungen. Manche Leute möchten gern, dass jeder, der irgendwann mal den Namen Jesus angerufen hat, einfach entrückt wird, wenn es dann soweit ist. Ich muss dich enttäuschen, das wird nicht so sein. Nach allem, was wir in den Evangelien lesen, nach all den Warnungen, die Jesus gibt, in Bezug zum Beispiel auf die 10 Brautjungfern, die einen hatten Öl und die anderen hatten keins, das ist ein Bild dafür. Die einen hatten genügend Öl für ihre Lampen, es reichte aus, bis der Bräutigam kam. Als der Bräutigam kam, waren ihre Fackeln sofort hell, sofort angezündet. Und die anderen hatten kein Öl mehr, weil sie dachten, ja, der kommt ja sowieso nicht, oder wir haben dann schon noch Zeit, Öl zu kaufen. Sie hatten keine Zeit mehr. Und wenn du denkst, ich glaube dann in dem Moment, wo die Entrückung stattfindet, was sagt Paulus? In einem Nu, in einem Augenaufschlag wird sie stattfinden. Also, halt dir einfach den Glauben an die Entrückung warm. Das ist nicht etwas, wie soll ich sagen, wo du jeden Tag krampfhaft daran festhalten musst. Oder wo du jeden Morgen dich neu vergewissern musst, heute könnte die Entrückung sein. Sondern wo du einfach immer wieder einmal so entlang des Weges weißt, Halleluja, eines Tages, eines nicht allzu fernen Tages, der Herr kommt bald, werde ich entrückt werden. Preis dem Herrn. Und ich werde dabei sein. Ich werde dabei sein. Ich werde nicht hier bleiben. Also, ich habe ja eine Zeit lang hier meinen beiden Söhnen ein Buch vorgelesen. Wie heißt es auf Deutsch? Finale, Ende der Welt. Left Behind heißt es auf Englisch, die ganze Serie. Left Behind, wisst ihr, was das bedeutet? Left Behind, das sind die, die zurückbleiben nach der Entrückung. Und genau um das geht's in diesen Büchern, nämlich die Entrückung hat stattgefunden und der Hauptakteur des Buches ist left behind, zurückgeblieben. Seine Frau war gläubig und jetzt lässt er all das Revue passieren und irgendwann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Meine Frau, so religiös und fromm wie sie war, hatte recht. Und ich weiß, ich bin nicht so begeistert von diesen Büchern, aber eines kannst du lernen daraus. Nämlich, nach der Entrückung wird's auf dieser Erde kein schöner Ort mehr sein. Du möchtest nicht mehr hier sein nach der Entrückung. Deswegen glaube an die Entrückung. Im Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden. Deshalb, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott wohlgefallen habe. Vers 6. Vers 7. Im Glauben bildete Noah, nachdem er göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Ehrfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die gemäß dem Glauben ist. Auch da ist sehr viel drin. Ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen. Ohne Glauben ist es unmöglich, die Pläne Gottes umzusetzen. Noah war in der sehr speziellen Situation, dass Gott zu seiner Zeit einen ganz besonderen, schwerwiegenden, umfassenden Plan gefasst hatte, nämlich die Vernichtung der ganzen Menschheit bis auf eine Familie. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, dass uns Ähnliches passieren könnte. Es wird nicht passieren. Wir wissen, dass das nicht noch einmal passiert. Die Bibel sagt es klar, dass nie wieder eine solche Flut über die Erde kommt. Also von daher sehr speziell. Aber Noah meisterte diese Situation im Glauben. Und der Glaube, sein Glaube, war der einzige Grund, warum er diese Situation meistern konnte. Was glaubte er nämlich? Er glaubte, dass tatsächlich Gott zu ihm gesprochen hatte, eine Arche zu bauen in einer Umgebung, wo es noch nie vorher geregnet hatte, wie die Ausleger sagen. Die Ausleger der Bibel, die Gelehrten, sagen, dass es damals nicht geregnet hat auf der Erde. Noah wusste also gar nicht, was Regen ist. Noah wusste nicht, was eine Flut ist. Er wusste wahrscheinlich, was das Meer ist, aber er befand sich nicht am Meer. Er baute die Arche auf trockenem Boden, auf trockenem Land. Wie konnte er so etwas tun? Nur im Glauben. Was hat das mit uns zu tun? Wenn du die Aufträge, die Gott für dich hat, ausführen möchtest, dann wirst du Glauben brauchen. Denn du wirst zwar vielleicht keine Arche bauen, aber Gott wird mit Aufträgen an dich herantreten, die dir fast so ungeheuerlich vorkommen, wie der Bau der Arche für Noah gewesen sein muss. Hand aufs Herz. Ich meine, wir können uns nicht wirklich in seine Lage versetzen, aber wenn wir unser eigenes Leben anschauen, unsere Geschichte, dann gibt es manche Situationen, wo wir gedacht haben, Gott, was verlangst du von mir? Wie kannst du so etwas von mir erwarten? Wie kann ich diesen Auftrag jemals erfüllen? Und es gibt nur einen Weg, im Glauben. Das bedeutet aber auch, wenn du jemals irgendetwas Spannendes mit Gott erleben möchtest nach deiner Bekehrung, dann wirst du Glauben brauchen. Weil das sind ja die Dinge, die das Leben überhaupt spannend machen. Warum sind wir hier? Warum seid ihr heute Abend gekommen? Weil ihr mit Gott etwas erleben wollt. Ihr wollt mit Gott etwas erleben. Ich will mit Gott etwas erleben. Mir ist langweilig, wenn ich nichts mit Gott erlebe. Mir ist langweilig, wenn ich keine Aufträge von Gott habe. Ich will diesen Zustand nicht. Wenn es in seltenen Fällen einmal vorkommt, dass ich gerade Muße habe, nicht viel zu tun, dann frage ich den Herrn sofort, Herr, was könnte man machen? Herr, was möchtest du, dass ich tue? Herr, gibt es irgendein Buch, das ich schreiben soll? Herr, gibt es irgendetwas, was ich tun kann für dich? Und all das geht nur durch Glauben. Und wenn dann der Herr kommt und dir einen Auftrag gibt, dann sag ja, im Glauben. Im Glauben, das zu tun, bedeutet, nicht auf die natürlichen Ressourcen zurückzugreifen. Die Dinge werden eine Nummer zu groß sein. Menschlich gesprochen ist es mir eine Nummer zu groß, eine Gemeinde zu bauen. Über Jahre treu zu sein, auch mit wenig Leuten, ist mir eine Nummer zu groß, menschlich gesprochen. Ich kann es im Glauben tun. Du kannst im Glauben treu sein, über Jahre an einer bestimmten Arbeitsstelle zu bleiben. Du kannst im Glauben treu sein deiner Familie. Du kannst im Glauben treu sein deiner Gemeinde. Du kannst im Glauben die Herausforderungen annehmen, die Gott deines Weges senden wird. Die Aufträge. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf diese Frage eingehen. Hast du diesen Glauben? Hast du diesen Glauben, der dich vor Gott wohlgefällig macht? Hast du diesen Glauben, der einen Lohn von Gott erwartet und auch empfängt? Hast du diesen Glauben? Ist es legitim, sich zu fragen, ob wir diesen Glauben haben? Oder ist das nicht auch schon Zweifel? Ich habe mich das manchmal gefragt, ist es Zweifel, wenn ich meinen Glauben hinterfrage oder überprüfe? Und ich glaube, es ist nicht so. Anhand der Schrift, 2. Thessalonicher 3, Vers 2, sagt ganz grundsätzlich, Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. 2. Thessalonicher 3, Vers 2 nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Paulus macht hier eine Aussage, die religiös absolut nicht korrekt ist. Also die religiös Korrekten, die Gutmenschen, die menschlich Frommen, die humanistisch Frommen würden doch sagen, jeder hat ein Fünkli Glaube. Wir müssen nur das Glaubensfünkli wecken in jedem Mensch, dann kann er sich bekehren und ein guter Mensch werden. Paulus sagt, und dass wir erbetet für uns und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen. Was für ein Vorurteil, Paulus. Willst du damit sagen, es gibt Menschen, die von Grund auf verkehrt und böse sind? Und dann sagt er noch, denn nicht alle haben den Glauben. Manchen Übersetzungen heißt es, denn der Glaube ist nicht jedermanns Sache. Das widerspricht völlig unserer landläufigen Vorstellung in diesem Bereich. Und dennoch ist es wahr. Paulus macht auch solche ungeheuerlichen Aussagen wie, Kreter sind immer Lügner, faule Bäuche, wilde Tiere. Darf man so etwas überhaupt noch sagen heutzutage? Nun, Paulus hat nur einen griechischen Dichter zitiert, der das gesagt hat über seine eigenen Landsleute. Oh, lasst uns aufhören, naiv zu sein. Bestimmte Dinge sind so, wie sie sind, und sie werden sich nicht ändern ohne Gottes Gnade oder wenn diese Leute sich entscheiden, etwas zu ändern an ihrem Leben. Natürlich redet er hier von Ungläubigen, aber manchmal hat man das Gefühl, auch im Leib Christi, also unter den Gläubigen, gibt es solche, deren Sache der Glaube nicht ist. Denn nachdem sie einmal gläubig geworden sind, legen sie den Glauben sofort wieder ab und wollen alles, was sie von da an noch erleben mit dem Herrn, im Bereich der Sinneswahrnehmung erleben. Was bedeutet das? Von dem Moment an, wo sie Jesus als Herrn aufgenommen haben und auf völlig übernatürliche Weise durch die Gnade Gottes errettet worden sind, ohne ihr eigenes Zutun, völlig im unsichtbaren Raum, sie können es nicht sehen, aber von da an sagen sie, das hat mir genügt, das hat mir gereicht, von jetzt an, Gott, musst du dich beweisen im natürlichen Raum. Ich möchte dich sehen können, ich möchte dich tasten können, ich möchte dich hören können, ich möchte dich schmecken können. Nun, natürlich drücken sie das nicht so in diesen Worten aus, aber ihr ganzes Leben und ihr ganzes Handeln zeugt genau davon. Sie kommen nicht zum Gottesdienst, wenn nicht eine Show geboten wird. Für ihre Augen, für ihre Ohren, womöglich eben sogar für ihre Nase. Ich sage euch, manche Gemeinden dieser Tage haben wieder angefangen, Weihrauch abzubrennen in ihren Gottesdiensten und ähnliches Zeug. Bitte denk nicht, dass die Duftspender, die wir hier installiert haben, so etwas sein sollen. Ja, das haben wir vor allem am Anfang gemacht, weil diese Vorhänge hier nach Schwefel gerochen haben. Die sind nämlich imprägniert mit einem bestimmten Stoff, damit sie schwer brennbar sind. Und damit wir ein bisschen einen guten Geruch im Raum haben. Das meine ich nicht. Aber manche Leute wollen riechen. Manche Leute reagieren erst dann auf etwas, das Gott sagt, wenn sie es akustisch hören. Sie trachten danach, dass Gott so zu ihnen redet, dass sie es beinahe akustisch hören können. Das kann aber auch andere Ausprägungen annehmen, nämlich sie hören nur dann auf Gott, wenn es ihnen in Form von zeitgenössischer Musik, Popmusik, Rockmusik vermittelt wird. Sie hören nur dann auf Gott, wenn es ihnen in den Ohren kitzelt. Sie sind nur dann zufrieden, wenn sie etwas anfassen können. Gib mir etwas Handfestes, Pastor. Darf ich dich mal berühren, Pastor Manfred? Oder eine andere Ausprägung dieses Irrwegs. Umarm mich. Ich spüre euch nicht. Wisst ihr eigentlich, das Leben im Glauben braucht nicht viel im natürlichen Bereich, um zu funktionieren. 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch, Paulus sagt hier, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Natürlich, auf der allgemeinsten Ebene spricht Paulus hier sicher auch wieder vom Glauben, von dem errettenden Glauben. Aber auf einer spezielleren Ebene fragt er die Gläubigen, prüft euch doch, ob ihr im Glauben seid. Wenn die Dinge nicht funktionieren in eurem Leben, wenn die gewünschten Resultate nicht kommen, wenn ihr die Verheißungen trotz Ausharren nicht erlangen könnt, vielleicht fehlt es tatsächlich am Glauben. Wir haben uns wirklich keinen Gefallen getan und wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir versuchen, den Glauben zu einem Tabuthema zu machen. In dem Sinne, dass wir, egal was jemandem widerfährt, egal was im Leben eines Menschen nicht funktioniert oder ihm Negatives zustößt, sein Glaube ist unantastbar. Taste nie den Glauben eines anderen an. Mit anderen Worten, hinterfrage nie, ob er tatsächlich geglaubt hat. Darf ich euch was sagen? Warum denn nicht? Warum sank Petrus nach einiger Zeit, nachdem er auf dem Wasser gewandelt und auf Jesus zugegangen war, warum sank er? Aus Unglauben. Weil er zweifelte. Was sagte Jesus zu ihm? Also hat ihm Glaube jetzt nicht gelegen, Petrus. Die Wellen sind es. Nein, sondern er sagt zu ihm, warum zweifeltest du, Kleingläubiger? Das war's, was Jesus ihm sagt. Jesus hielt es offensichtlich für legitim, Menschen auf ihren Kleinglauben aufmerksam zu machen. Und du findest viele andere Stellen, wo er das tut. An einer Stelle heißt es sogar, dass er in Nazareth keine Wunderwerke tun konnte, wegen ihres Unglaubens. Und da gibt es diese Geschichte, die Kenneth Hagin ab und zu erzählt, wie er mit dem Herrn fast angefangen hat zu rechten. Und der Herr sagte zu ihm, hast du nie gelesen, wo es heißt, dass ich in Nazareth kein großes Werk, kein Wunderwerk tun konnte, wegen ihres Unglaubens? Und Kenneth Hagin sagt zu ihm, Herr, du meinst doch sicher, du wolltest nicht, oder? Und der Herr sagte zu ihm, nein, ich konnte nicht. Und Kenneth Hagin antwortete wieder, nein, du wolltest nicht, oder Herr? Weil in seiner Vorstellung war Jesus so souverän, dass er handeln konnte, egal was die Umgebung tat. Und Jesus widersprach dem und sagte, ich konnte nicht. Und genauso steht es auch im Wort Gottes. Das ist nicht eine Erfindung von uns oder von Kenneth Hagin, sondern es steht so im Wort Gottes. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und wisst ihr, es ist besser, es selbst zu tun, als es sich irgendwann von anderen anhören zu müssen. Ich möchte nicht so lange im Unglauben verharren, stur sein und nichts auf meinen Glauben kommen lassen, bis irgendjemand mir eines Tages ins Gesicht sagt, weißt du was, mein Lieber, du hast einfach zu wenig Glauben. Obwohl mir das sogar noch lieber wäre, als dass es mir nie irgendjemand sagt, wenn es denn so ist. Lasst uns doch aufhören, so empfindlich zu sein in diesen Sachen. Es bringt nichts, es hilft uns nichts, es ist niemandem gedient damit, dass unserer Empfindlichkeit entsprochen wird. Wenn du Unglauben hast, dann lass dich darauf hinweisen. Wisst ihr, manchmal sehen wir diese Dinge nicht, manchmal sind wir betriebsblind. Manchmal denken wir, wir sind die größten Glaubenshelden, obwohl wir eigentlich die ärgsten Zweifler sind. Und dann ist es doch besser, wenn uns jemand darauf hinweist, dass wir offensichtlich genau das nicht haben, was wir eigentlich haben müssten, denn darin liegt ja dann die Lösung. Wenn es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohl zu gefallen, dann brauchen wir Glauben. Und zwar mit jeder Faser, mit allem, was wir aufbringen können, brauchen wir Glauben. Und dann lass dich zurechtbringen in diesem Bereich. Aber noch besser, prüfe dich selbst und bringe dich selbst zurecht. Ich habe zwei Serien gehört von Keith Moore über dieses Thema. Die eine heißt True Faith, also echter Glaube, wahrer Glaube. Und die andere weiß ich nicht mehr, wie sie hieß, aber es ging um ein ähnliches Thema, um einen ähnlichen Zusammenhang. Und er redet genau über diese Dinge. Und auf Schritt und Tritt wusste ich, hier liegt der Hase im Pfeffer. Wir machen uns zu oft etwas vor. Wir denken, wir haben den Glauben, weil wir vom Glauben reden, weil wir über den Glauben schreiben, weil wir Glauben lehren. Aber wenn wir ganz tief in uns hineinhorchen, wenn wir uns selbst prüfen, wie es hier gesagt wird, dass wir es tun sollen, dann müssten wir eigentlich sagen, So weit her ist es mit unserem Glauben eben doch nicht. 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Paulus attestiert hier seinem Schützling Timotheus ungeheuchelten Glauben. Das ist eine Stelle, über die Keith Moore in dieser Serie ausgiebig redet oder an den Anfang seiner Serie stellt überhaupt. Ungeheuchelter Glaube. Wenn es ungeheuchelten Glauben gibt, Timotheus hatte den, dann gibt es doch offensichtlich auch geheuchelten Glauben. Glaube, der nicht echt ist. Glaube, der nur vorgegeben ist. Glaube, der nur aufgesetzt ist. Glaube, der nur so tut, als ob. Kann das sein? Gibt's solchen Glauben? Ich weiß, dass es diesen Glauben gibt, weil ich ihn selbst schon hatte. Ich hab auch ein gutes Maß ungeheuchelten Glauben, das weiß ich. Und so jeder auch von euch. Aber in manchen Bereichen haben wir auch geheuchelten Glauben. Immer dann, wenn wir vorgeben, zum Beispiel für eine Heilung Glauben zu haben, und wir bleiben krank und bleiben krank und bleiben krank, und es passiert nichts und es passiert noch einmal nichts und es passiert wieder nichts. Hast du wirklich Glauben? Und weißt du, wenn du keinen Glauben hast und wenn du deinen Glauben nur heuchelst, nur vorgibst, heucheln bedeutet ja nicht Lügen im eigentlichen Sinne. Ungeheuchelter oder geheuchelter Glaube, besser gesagt, meistens ist es ja so, dass du dir selber etwas vormachst. Du tust es ja nicht nur wegen den anderen, sondern du tust es auch wegen dir selbst. Deswegen ist es manchmal so undurchschaubar, denn das, was du dir selber einredest, das glaubst du meistens auch. Aber wenn es trotz allen Bemühungen nicht funktioniert und wenn Gott dein Opfer nicht annimmt und wenn du keine Aufträge von Gott bekommst und wenn deine Verheißung, die Verheißungen, die du empfangen hast, nicht zustande kommen, woran liegt es dann? Kann es sein, dass du einen Glauben hattest, der nur vorgegeben war, nur gespielt war? Und es ist natürlich eine Gefahr, wenn man in einer Glaubensgemeinde ist, dass man nachplappert. Denn diesen geheuchelten Glauben, diesen falschen Glauben, übertriebenen Glauben, anmaßenden Glauben findest du insbesondere unter Glaubensleuten. Pastor Peter lehrt in der Bibelschule einen Kurs über, oder in seinem Kurs über biblischen Glauben lehrt er auch über Anmaßung und Vermessenheit des Glaubens. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und seht ihr, wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir uns überprüfen und uns fragen, ist mein Glaube echt oder ist er geheuchelt? Denn selbst wenn wir zu einem negativen Befund kommen und uns eingestehen müssen, ja, mein Glaube war geheuchelt in manchen Bereichen, dann haben wir wieder neu eine Chance, uns echten Glauben zu holen, um Gott wohlzugefallen, sodass er uns ein Belohner werden kann. Amen. Amen für heute Abend.